Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns auch wieder heute treffen dürfen, um in Gottes Wort hineinzuschauen. Ich möchte in dieser Predigt nochmal die Jahreslosung aufgreifen. Wir haben uns Anfang Jahr getroffen, hier auch in diesem Gottesdienst, und haben nachgedacht, was uns diese Jahreslosung zu sagen hat. Und diese Jahreslosung heißt: Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Prüft alles und behaltet das Gute. Im Kontext vom 1. Thessalonicher geht es darum, dass der Paulus der Gemeinde praktische Anweisungen gibt. Konkret geht es darum, dass ein Mensch ein prophetisches Wort an die Gemeinde richtet und er ermutigt sie und sagt: Nehmt so ein prophetisches Wort, wo man denken kann, das kommt ja auf jeden Fall von Gott selbst, da ist alles wahr und gut und richtig, was diese Person in der prophetischen Sprache sagt. Aber er sagt: Nein, nehmt das nicht einfach so wie automatisch, dass alles richtig und gut ist, sondern prüft das prophetische Wort. Und das, was gut ist, das nehmt mit. Ich glaube, dass es ein Prinzip ist, vom Prüfen und vom Guten herauszufiltern und zu behalten, nicht nur gilt, wenn wir prophetisches Reden haben, sondern es gilt für uns alle. Es gilt dabei, wenn wir die Bibel als Ganzes anschauen und lesen, merken wir, es gibt in der Welt nicht nur Gutes. Es gibt Menschen, die verdrehen die Wahrheit. Es gibt Menschen, wo die Wahrheit vertuscht wird oder vielleicht überspitzt daherkommt. Und deshalb ist es ein Prinzip vom Prüfen und vom Guten behalten, wo ich denke, es ist nicht mit diesem Jahr abgeschlossen. Auch wenn das Jahr jetzt bald zu Ende ist, möchte ich ganz bewusst das eben nochmal aufgreifen und auch weiterführen und uns ermutigen, dass wir nächstes Jahr, auch wenn wir eine sehr schöne Jahreslosung haben, nicht denken, das war 2025, da gab es halt so Dinge, sondern wir werden auch nächstes Jahr von einer Flut an Informationen überströmt, an Meinungen, Diskussionen, Schlagzeilen, Nachrichten, wo es immer wieder gilt, zu prüfen, was ist gut, was möchte ich behalten, was möchte ich mitnehmen und dabei mich stärken und weiterbringen. Eigentlich geht es in dieser Frage oder dieser Aussage, alles zu prüfen, darum, was lasse ich an mich heran? Was darf mich als Person eigentlich beeinflussen? Und hier haben wir ein Wort, wo uns sagt: Prüfe es. Prüfe es. Man könnte jetzt ganz so salopp sagen: Ja gut, die Menschheit ist von Gott gemacht, die Welt ist von Gott gemacht, und es heißt doch im ersten Buch Mose: Siehe, es war alles sehr gut. Also leben wir doch in einer sehr guten Welt. Warum müssen wir denn prüfen und das Schlechte beiseite lassen und das Gute behalten? Weil wir eben gerade in einer Welt leben. Ja, die Menschheit ist von Gott weggekommen. Sie ist eigentlich wie vom Bösen infiziert. Die Menschen haben nicht so gelebt, wie Gott es möchte. Gott hat eine wunderbare Erde geschaffen, das Paradies. Er hat den Menschen gegönnt, darin zu leben. Aber als sie sich aufgelehnt haben gegen Gott, hat er sie aus dem Garten vertrieben. Und seit diesem Moment, wie die Bibel sagt, im Sündenfall, sind alle Menschen von diesem Bösen infiziert. Und deshalb gibt es auf dieser Welt nicht nur Gutes. Es gibt Gutes, aber es gibt eben auch Böses. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das herausfiltern, auch für unser Leben. Wie ging es euch in diesem Jahr? Wie ging es mir? Konnten wir die Dinge prüfen, die es zu prüfen galt, und das Gute behalten? Konnten wir erkennen, wo Ungutes vielleicht an mich heran möchte, wo ich etwas Priorität gebe, wo nicht gut ist für mich? Konnten wir die Jahreslosung von diesem Jahr umsetzen? Und ich habe selber gemerkt in diesem Jahr, es war ein einfaches Wort, eine einfache Aussage, aber in der Umsetzung ganz praktisch und konkret im Leben doch recht schwierig und herausfordernd. Was ist überhaupt das Gute? Bevor ich diesen Gedanken weiterführen möchte mit einem weiteren Bibelvers, möchte ich dieser Frage nachgehen, was ist das Gute eigentlich? Man könnte jetzt lange so philosophisch darüber reden und viel dazu sagen, aber das möchte ich weglassen. Ich möchte einfach nur ein paar Gedanken, auch nicht vollständig, dazu weitergeben, was die Bibel unter Gut versteht. Die Bibel sagt, dass Gott nicht nur der Maßstab, sondern sogar das Gute selber in Person ist. Gott ist das Gute. Gott ist gut. Im Psalm 145 heißt es, der Herr ist gut zu allen. Und in einer anderen Geschichte aus Markus 10, wo ein reicher Mann Jesus gut nennt, antwortet er, niemand ist gut, außer Gott allein. Also das Gute müssen wir immer mit Gott verbinden, mit seinem Charakter, mit seinem Wesen. Gott ist gut in Person, deshalb hat er ja auch eine Schöpfung erfunden oder gemacht, erschaffen, hat er Menschen gemacht und hat er letztlich ja auch seinen Sohn in diese Welt gesandt, weil er gut ist, weil er gewusst hat, das Böse infiziert alle Menschen, keiner ist davon ausgeschlossen und die Menschen brauchen einen Ausweg, brauchen Erlösung. Deshalb feiern wir Weihnachten, dass Jesus eben gerade gekommen ist, dass Gott die Initiative ergriffen hat, seinen Sohn in diese Welt zu senden, weil er es gut mit dir meint, weil er den Weg zurück zum Vater öffnen möchte. Jesus sagt dann, als er auf dieser Erde war, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also Gott ist gut. Gut ist aus biblischer Sicht auch alles, was seinem Willen entspricht. Eigentlich eine logische Folgerung. Und hier möchten wir dann etwas näher eintauchen. Ja, was ist eigentlich Gottes Willen? Wie erkenne ich eigentlich Gottes Willen? Und gut ist, was Jesus uns verkörpert. Gott hat das Gute noch mal ganz deutlich sichtbar werden lassen in seinem Sohn, als er eben auf diese Welt kam. Durch sein Leben, durch seine Liebe, die er hatte, bis zu den Feinden. Als er am Kreuz hängt, ruft er noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einige hat es seinen Feinden dort noch vergeben und für sie eingestanden. Und er hat seine Liebe gezeigt und wie gut er ist, dass er sich so hingegeben hat. Ein guter Mensch, wie würden wir den beschreiben? Ja, der ist halt nett, der tut Gutes. Aber Jesus ist bis an die Grenze gegangen, wie man anderen Menschen zeigen kann, wie gut es mit ihnen meint. Und da sagt Jesus im Johannes 15, dass man das Leben nur für seine Freunde lassen kann. Das ist das Höchste. Jesus ging so weit, dass er sich hingegeben hat für uns Menschen, für dich. Und für mich am Kreuz. Also das Gute ist eigentlich Gott selber. In seinem Wesen ist das Gute verankert. Von ihm kommt alles Gute. Er ist die Quelle des Guten. Wenn du in deinem Leben Gutes erleben darfst, dann ist es nicht dein Verdienst. Der Hiob sagt es ganz eindrücklich, ich bin nackt gekommen, und nackt werde ich wieder gehen. Alles, was mir widerfahren ist im Leben, all den Reichtum, die 10 Kinder, wo er hatte, 7 Söhne, 3 Töchter, das ist alles ein Geschenk, wo Gott ihm gab. Das hat er nicht mitgebracht und eigentlich auch nicht verdient. Aber Gott war gut zu ihm. Und auch in deinem Leben ist es so, all das, an dem du dich freuen darfst, das kommt letztlich von Gott. Er meint es gut mit dir. Ja, was ist jetzt also dem Willen Gottes entsprechend? Was entspricht Gottes Willen? Das ist eine Frage, die immer wieder mal Gläubige auch beschäftigt und denken, Mensch, was ist jetzt Gottes Wille für mich und mein Leben? Und da möchte ich eine Bibelstelle hinzunehmen, ergänzend zur Jahreslosung aus Römer 12, Vers 2. Und hier steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird, Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen ist und was ihm gefällt. Was braucht es, um das Gute zu erkennen? Wir haben wahrscheinlich viele von uns den Wunsch, Gottes Willen zu erkennen. Für mich persönlich, für mein Leben, was ist Gottes Wille? Und hier werden wir aufgefordert, uns nicht an diese Welt anzupassen, als erster Gedanke. Eigentlich kann man auch eben die Frage stellen, was darf mich beeinflussen? Ich habe vorher kurz erwähnt, wir leben in dieser Welt, die zwar Gott geschaffen hat, die sehr gut gemacht ist, und trotzdem ist die Menschheit von Gott abgefallen und leben nicht in seinem Willen. Und das bedeutet, dass es viele Menschen gibt, die ein Leben führen, das nicht unbedingt Gottes Willen entspricht. Und wir leben in dieser Welt und haben täglich mit Menschen zu tun, die nicht unbedingt nach Gottes Willen fragen. Wir haben in der Arbeit, Nachbarn, in der Schule, wir haben überall Menschen, sind wir in Kontakt, und die können einen Einfluss auf uns haben. Und die Frage ist jetzt, was beeinflusst dich? Psalm 1 greift eigentlich genau diesen Gedanken der Anpassung auf, indem er in dreifacher Weise, in negativer Form aufgreift, dass man sich eben im Denken und Verhalten nicht an diese Welt anpassen soll. Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also wir können hier in dieser dreifachen Aufzählung eine Steigerung erkennen. Auf den Weg treten, oder wohl dem, der nicht sitzt, wohl dem, der nicht wandelt, wandeln. Die ersten zwei ist man noch dynamisch. Wandeln, das heißt, man ist in Bewegung. Und das heißt, wir sind auch in Bewegung, wir haben Menschen in unserem Umfeld und die können uns auch mal einen Rat geben, der vielleicht nicht Gottes Willen entspricht und sagt, ja, Hauptsache gesund, tu alles für deine Gesundheit, könnte so ein Tipp sein. Natürlich ist Gesundheit wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und so kann es sein, dass wir wandeln mit Menschen, die uns Tipps geben, die aber nicht Gott gefallen, die nicht Gott gewollt sind. Und dann kommt der zweite Schritt. Noch tritt auf den Weg der Sünde, dass wir auf einmal auf dem gleichen Weg sind, dass wir auf einmal ihrem Beispiel folgen. Sie konnten uns mit Tipps und Ratschlägen so beeinflussen, dass wir jetzt ihrem Beispiel folgen, dass wir quasi im Bild gesprochen ihnen hinterherlaufen. Und dann kommt der dritte Schritt, wo man nicht mehr dynamisch ist, sondern sitzt, wo die Spötter sitzen. Dass man auf einmal sich da wohlfühlt, wo die große Masse, wo der Mainstream sich wohlfühlt. Dass man sich einfach so mittreiben lässt. Weil man, es hat angefangen mit einer Beeinflussung, dass man dem Beispiel folgt und auf einmal lässt man sich einfach so wie in einer Strömung, lässt man sich so mitreißen und denkt gar nicht mehr darüber nach, ob das gut oder schlecht ist. Und auch hier, Römer 12, Vers 2 sagt uns, passt euch nicht dieser Welt an. Geh nicht mit dem Mainstream mit, der in dieser Welt da ist. Der ist nicht immer gleich stark, gleich tief, gleich breit, aber es gibt so ein Strom von der Masse, wo wir Gefahr stehen, dass wir hier mitgerissen werden. Und da ermutigt uns eigentlich dieser Vers und eben auch die Jahreslosung von diesem Jahr, prüfe alles. Ist das ein guter Weg? Ist das ein guter Zug, wo du dich mittreiben lässt? Die Mehrheit, die kann auch falsch sein. Die Mehrheit muss nicht bedeuten, was die Mehrheit tut, das entspricht dem Guten und das ist richtig, was die Mehrheit tut. Ich habe vor etlichen Jahren mal mit einem Freund eine Schneetour gemacht in den Schweizer Bergen, wunderbare Winterlandschaft, alles ist verschneit. Das ist zum einen sehr schön und zum anderen, wenn man eben eine Schneetour mit Schneeschuhen machen will, auch sehr anstrengend. Der Erste, der quasi durch diese schön verschneite Landschaft geht, der hat was zu tun. Da gehst du Schritt für Schritt und sinkst so tief in den Schnee, bis der mal festgedrückt ist. Und dann kommt der nächste Schritt. Da kannst du nur mühsam einen nach dem anderen machen. Da kommst du ganz langsam voran, ist auch super anstrengend. Der nächste hinter dir, der kann schon mal in deine Fußstapfen gehen und der erlebt oder kann schon auf den zerdrückten Schnee gehen. Und wenn jetzt da Hunderte vorbeigegangen sind, dann ist es viel, viel leichter, da mitzugehen. Und mir kommt es manchmal so vor, dass wir uns manchmal vom einfachen, bequemen, schnellen Weg beeinflussen lassen und denken, oh, hier ist doch so eine Spur, also gehe ich da lang. Das ist viel bequemer, das ist viel einfacher. Das ist nicht so anstrengend, wie in eine andere Richtung zu gehen, einen anderen Weg zu wählen, wo es so anstrengend ist, wo ich Schritt für Schritt selber spuren muss in diesem tiefen Schnee. Aber ich glaube, genau dazu fordert uns dieser Vers auf, zu reflektieren und zu überlegen, was beeinflusst mich? Wie bin ich unterwegs? Lasse ich mich mitreißen? Passe ich mich an? Und hier geht es vor allem auch um unser Denken. Also der erste Schritt ist eigentlich anzuerkennen, dass in der Anpassung, die unreflektiert vielleicht einfach geschieht, dass ich erkennen muss, dass ich noch lange nicht auf dem Guten auf der Spur bin. Nur weil da noch viele andere Menschen sind, die mitgehen, heißt es nicht, dass ich auf einem guten, gottgewollten Weg bin. Das ist wie vielleicht, wenn man ein anderes Bild gebrauchen will, wie du am Bahnhof stehst, du willst mit dem Zug fahren und du überlegst gar nicht, du nimmst einfach den Zug, der gerade auf deinem Bahnsteig kommt, steigst du ein und fährst mit. Das ist bequem, du musst keine Treppen gehen, du musst nicht den Bahnsteig wechseln, du kannst einfach da stehen bleiben, da kommt gerade ein Zug, es ist einfach bequem einzusteigen, dann kannst du genießen, Füße hochlegen und chillen und die Fahrt genießen, aber bist du sicher, dass du im richtigen Zug sitzt? Wenn der in die völlig andere Richtung fährt, als du eigentlich möchtest, hast du am Ende nichts gewonnen. Und die Frage ist, bist du überhaupt in dem Zug, auf dem Weg unterwegs, wo dich auch an das Ziel bringt, das du einmal erreichen möchtest? Also wir sind angehalten zu prüfen, ob wir in den richtigen Zug eingestiegen sind. Und jetzt könnte man in das andere Extrem gehen. Okay, also wenn die Mehrheit schon gefährlich ist, dann mache ich halt das andere Extrem. Ich glaube nur noch das, was die Minderheit glaubt. Es gibt ja heute alternative Informationen, Nachrichten, Medien, News, wo sich so darauf fokussieren und sagen, ich höre nur noch diese alternativen Informationen an. Das wäre im Bild gesprochen, wie du dich entscheidest, ich fahre nicht keinen Zug mehr, ich fahre nur noch mit der Dampflokomotive. Die muss man schon bewusst aufsuchen. Hier im Schwäbischen Wald gibt sie ja noch ab und zu, fährt sie wieder, habe ich gelesen. Die muss man bewusst aufsuchen, man muss sich bewusst entscheiden, ich will nur noch die Dampflokomotive fahren, fahren ja auch viel weniger Leute wie in anderen Zügen. Aber auch hier habe ich keine Garantie, dass mich dieser Weg ans Ziel führt, dass das überhaupt ein guter Weg ist. Und wir merken also, die Masse, die Minderheit, beides ist irgendwie nicht die Lösung, beides garantiert nicht, dass ich auf dem Weg bin, wo ich vielleicht sein möchte. Ich möchte diesen ersten Punkt, passt euch nicht diese Welt an, so zusammenfassen. Nicht der Welt anzupassen, das finde ich analog zu dem, was die Jahreslosung sagt, prüft alles. Und deshalb komme ich zum Schluss, prüft alles bedeutet keine unreflektierte Anpassung. Kein unreflektiertes Mitreißen lassen vom Mainstream, von der Masse, von Gedanken, von Theorien, sondern immer zu überlegen, will ich hier mitgehen? Ist das der Weg, der gut für mich ist? Die Bibel schlägt einen anderen Weg vor. Das zweite ist, lasst euch von Gott verändern. Was beeinflusst mich? Entweder kann mich die Welt mit seinen Gedanken beeinflussen oder ich entscheide mich ganz bewusst, dass Gott mich beeinflusst. dass ich mich von Gott in meinem Denken verändern lasse. Und hier im Text steht, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, was gut ist, was Gott wohlgefällig ist, das Vollkommene. Also wenn wir Gottes Willen erkennen wollen, dann ist das notwendig, dass wir durch Gott verändert werden in unserem Denken. Dass er unser Denken neu ausrichtet. Gott möchte also mein Denken so verändern, dass ich prüfen und erkennen kann, was sein Wille für mich und mein Leben ist. Gott möchte mir aus seiner Sicht Gute schenken, was Gott wohlgefällig ist. Nicht was ich so möchte, sondern er möchte mir offenbaren, was er als gut für mich empfindet. Und ich finde das gewaltig. Und das ist aus gläubiger Perspektive, aus einem Menschen, der eben an Gott glaubt, alles, was mich näher zu Gott bringt. Und damit ich das erkenne, muss Gott mein Denken verändern. Und ich glaube, der Schlüssel dazu liegt hier drin. Die zentrale Verwandlung meines Denkens geschieht da, wo ich Gott an die erste Stelle setze. Wenn Gott das Wichtigste, das Oberste ist in meinem Leben, dann ordnet sich alles der höchsten Priorität unter und dazu gehört auch mein Denken. Wenn Gott das Wichtigste ist in meinem Leben, dann frage ich immer danach, Herr, was möchtest du für mich? Was ist dein Anliegen? Was ist das, was du jetzt mir mitgeben möchtest durch diese Predigt? Im Alltag, im Austausch mit Menschen. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er nicht einfach nur gepredigt und gesagt, seid gute Menschen, strengt euch an, sondern er hat etwas anderes gepredigt. Vom Reich Gottes hat er erzählt. Von seiner Königsherrschaft. Gott ist König. Und ob wir es wollen oder nicht, es gibt immer etwas, was wir Menschen uns auf die oberste Stufe unseres Lebens oder unseres Herzens setzen. Manchmal sind das auch ganz banale Dinge, die auch nicht schlimm sind. Kann sein, dass einer sagt, also der nächste VfB-Match, das ist die höchste Priorität. Da unterbreche ich das Lernen, da unterbreche ich die Arbeit, da vernachlässige ich die Familie für diese Zeit, weil dieser Match, das hat die höchste Priorität. Alles andere wird ungeordnet. Auch wenn Essenszeit ist, kann man später machen. Versteht ihr, das ist nicht so schlimm. Aber es gibt immer etwas, was auf unserem, oder was eben gegen Gott kämpft. Was auf der oberste Stufe möchte, wo wir sagen, das ist die oberste Priorität. Und das, was zu oberst ist, dem ordnen wir alles andere unter. Das machen wir ganz automatisch. Und deshalb ist es eine ganz wichtige und entscheidende Frage, was ist in deinem Leben an oberster Stelle? Was hat wirklich Priorität in deinem Leben? Social Media? 2-3 Stunden Reels am Tag anzuschauen und dem unterordnen wir alles andere und sagen, ja, Küche machen oder Zimmer aufräumen, es kommt alles später, aber jetzt kommt das, was zu oberst ist. Dem schaffen wir und geben wir Zeit. Und das ist das Entscheidende. Die Botschaft der Bibel heißt, wenn Gott zu oberst steht, wenn Gott dein Versorger ist, dann wird dein Leben neu. Dann wird dein Leben innerlich geordnet. Das heißt nicht, wenn Gott zu oberst ist, hast du keine Zeit mehr für einen VfB-Match anzuschauen. Wenn Gott zu oberst steht, heißt das nicht, dass du keine Social Media mehr haben darfst. Aber es kommt alles in eine richtige Reihenfolge, in eine richtige innere Ordnung. Und ich glaube, diese Entscheidung, Gott an die erste Stelle zu setzen, die treffen wir nicht einmal in dem Moment, wo wir uns aufrichtig für Jesus entscheiden und sagen, Jesus, ich möchte ab heute mit dir leben. Aus Erfahrung weiß ich, ich glaube, diese Entscheidung, Gott an die oberste Stelle zu setzen, das ist eine tägliche, wenn nicht sogar manchmal stündliche oder vielleicht sogar minütliche Entscheidung. Zu sagen, Herr, heute darfst du das Oberste sein. Heute möchte ich alles andere dir unterordnen. Heute möchte ich zuerst, bevor ich das Handy in die Hände nehme, die Bibel aufschlagen und mit dir reden. Wenn Gott zu oberst ist, dann geben wir dem Zeit und Raum. Und dann hat Gott die Möglichkeit, unser Denken zu verändern, damit wir erkennen, was Gottes Wille ist für mich und mein Leben. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir Gottes Willen erfahren werden, wenn Gott so eine Nebenrolle spielt in meinem Leben. Aber wir zum Beispiel vor der Partnerwahl oder Berufswahl stehen oder sonst einer wichtigen Entscheidung und sagen, Herr, zeig mir den Weg. Zeig mir deinen Wille. Soll ich die Frau oder den Beruf lernen? Und sonst im Leben spielt Gott gar nicht so eine hohe Rolle. Ich glaube, wir müssen lernen, Gott in allen Bereichen die erste Stelle zu geben. Und dann bin ich zutiefst überzeugt, dass Gott uns auch in diesen irdischen Fragen, was Partnerwahl, Berufswahl oder eben andere tiefe Fragen angeht, uns auch offenbaren wird, was sein Wille ist. Also der positive Schritt ist eigentlich, wenn wir prüfen wollen, dann brauchen wir Gott an erster Stelle. Wenn wir ihm, was Gott gefällt, prüfen wollen, dann geht es nicht anders, dass Gott die erste Stelle meines Lebens ist und ihm ordne ich alles unter. Und die zweite Folge, die negativ ausgedrückt ist, bedeutet dann, dass ich auch Nein sage zu den Dingen, die da nicht hineinpassen. Wenn wir Dinge prüfen, ist es ganz natürlich, dass gewisse Dinge in der Prüfung durchfallen. Eben nicht alles ist gut in dieser Welt. Und wenn ich jetzt mit Gott unterwegs bin, er ist zu oberst und ich merke, ich prüfe Dinge und er legt mir vielleicht Dinge aufs Herz und sagt, hey Dave, also das passt irgendwie nicht zu dir und deinem Leben, dann muss ich konsequent sein und sagen, okay, dann muss ich Nein dazu sagen. Wie schwer es vielleicht mir auch fällt. Aber das ist die logische Konsequenz, wenn ich Gott an erster Stelle habe und die Jahreslosung ernst nehme und sage, doch, ich möchte prüfen, dann fallen gewisse Dinge in der Prüfung durch, die ich dann mutig weglegen darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht merkst du, dass du in diesem Jahr, obwohl die Jahreslosung da ist, merkst, du bist weit entfernt von einem solchen Leben mit Gott, wo er die erste Stelle hat in allen Bereichen unseres Lebens. Vielleicht merkst du, dass du dir wie ein als Versager vorkommst und denkst, ja, das habe ich nicht geschafft. Bin weit weg davon. Und ich möchte auch ehrlich mit euch sein und sagen, ich habe es auch nicht immer geschafft, Gott an die erste Stelle zu setzen, sich mal nicht mitreißen zu lassen. Ich weiß, wie im Alltag man so schnell abgelenkt ist, wie einem doch eben, weiß nicht, aber diese anderen Dinge neben Gott, die können so gut klettern. Die steigen immer auf die erste Stufe. Ob das das Handy ist, ob das Beziehungen sind oder was auch immer, wo wie Gott verdrängen wollen, wie so ein Kampf stattfindet auf dem ersten Podest, ja, wenn man eine Siegerehrung macht, das Podest ist halt nicht groß, oder? Da kann nur einer stehen, sonst gibt es eben Streit. Und Gott möchte an oberster Stelle deines Lebens sein. Und wenn du merkst, ich habe versagt in diesem Jahr, vielleicht nicht nur, aber auch, und du möchtest einfach dir das vornehmen, und deshalb möchte ich das bewusst am Ende dieses Jahres nochmal aufgreifen und dir zurufen und dich ermutigen und sagen, es ist nie zu spät, wirklich nie, dass du nicht anfängst und sagst, ab heute darf Jesus und Gott die erste Stelle meines Lebens sein. Jesus hat es selbst einmal so betont und gesagt im Johannes 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist eine Zusage für dich. Wenn du Gott an erster Stelle setzt in deinem Leben, dann sagt er dir, verspricht er dir, dass er dir mit allem versorgt, was du zum Leben brauchst. Er wird dir nicht einen Ferrari schenken, glaube ich. Vielleicht, wenn er dich mag, schon, aber auch wenn er es nicht tut, mag er dich. Aber er will sagen, ich versorge dich mit allem, was du zum Leben brauchst. Das überlebend Notwendige, das schenkt er dir, wenn du ihn an die erste Stufe deines Lebens stellst. Und dazu lade ich dich ein, diese Entscheidung, auch wenn nächstes Jahr eine neue Jahreslosung kommt, diese nicht zu vergessen, denn sie ist so wichtig. Und sie gilt nicht nur in diesem Jahr, sondern für unser ganzes Leben. Dass er an erster Stelle leben möchte, wo wir ihm alles andere unterordnen. Es ist unsere Entscheidung, ob Social Media, ob irgendwelche Reels, ob das Handy insgesamt oder Gott an erster Stelle steht. Ob deine Karriere, dein Beruf, deine Beziehungen, deine Familie oder was auch immer zu oberst ist oder Gott. Das ist deine persönliche Entscheidung. Und Römer 12, Vers 1 war auch noch bemerkenswert zu lesen, wo der Paulus sagt, dass auf dieses Erbarmen, das Gott uns gegeben hat, ist die einzig angemessene Antwort, dass wir uns hingeben. Dass wir uns ihm hingeben als ein Opfer, das ihm heilig, wohlgefällig ist. Das ist eben unsere Hingabe an Gott. Dass wir sagen, Herr, du darfst Herr sein über meinem Leben. Und dann unterordnen wir ihm alle anderen Dinge. Es lohnt sich, Gott an die erste Stelle zu setzen. Gott lädt dich ein, ihm Priorität zu geben. Wenn du ein Gespräch wünschst, ein Gebet wünschst, lass dich heute dazu einladen. Nimm die Gelegenheit wahr, es hat viele Menschen da, die sich gerne Zeit nehmen, die mit dir beten, damit Gott wieder an die erste Stelle deines Lebens kommt. Und entscheide dich heute und auch morgen, jeden Tag dafür, Gott an die erste Stelle zu setzen. Amen. Ich möchte abschließend noch mit uns beten und bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du der gute Gott bist. Du bist in Person gut. Alles Gute kommt von dir. Du bist die Quelle von allem Guten. Und herzlichen Dank, dass du uns so mit viel Gutem beschenkst. Aber dir ist auch bewusst, dass nicht alles gut ist in dieser Welt, weil Menschen ihr eigenes Ego auf das Zentrum setzen. Weil Menschen da sind, die nicht nach dir fragen und andere eigene Wege gehen, müssen wir Dinge prüfen. Und ich danke dir, dass du uns dabei nicht alleine lässt, sondern dass der Heilige Geist, wo in uns lebt, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit uns hilft zu prüfen, was gut ist. Und vor allem, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wo wir Gefahr stehen, dass andere Dinge die erste Stelle unseres Lebens einnehmen. Herr, schenk, dass wir uns hier immer wieder reflektieren und selber prüfen, an welcher Stelle stehst du. Und dass wir immer wieder, wenn nötig, diese Korrektur vornehmen, dass wir dich an die erste Stelle setzen und dir unser Denken, unser Handeln, unser Leben unterordnen. Denn nur dann kommt unser Leben innerlich zur Ruhe, wird es innerlich geordnet, wenn du auf dem Zentrum bist. Und ich danke dir, dass es heute noch möglich ist, dich ins Zentrum zu rücken. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, weil du gewusst hast, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen Befreiung von unserer Schuld. Und du bist in die Krippe gekommen, um am Ende am Kreuz zu sterben. Danke für diesen Weg, wo für dich ein Weg des Leidens, der Qualen war, wo du gegangen bist, um uns zu erlösen, zu retten. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich um deinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen.